Was wären wir ohne den Geist Gottes, der schon gegenwärtig war, als wir im Mutterleib geformt wurden, der diesen Prozess schon mitgestaltet und mitbeobachtet hat, der um uns geworben hat, leise und manchmal auch laut, bevor wir ihn überhaupt kannten, der uns vielleicht Menschen in den Weg gestellt hat, Situationen. Vielleicht haben wir auch schon in der Bibel gelesen, ohne wirklich die Wahrheit dahinter zu verstehen, der uns die Schrift aufgetan hat. Und der dann irgendwann auf unserem Lebensweg dieses Wunder, das ist für mich immer noch ein Wunder, der Bekehrung, der Hinwendung zu ihm gemacht hat. Sei das jetzt in einer einzigen Situation oder sei das auch über eine längere Wegstrecke hinweg. Es ist sein Werk, dass wir zu Christus finden. Ohne den Geist ist das völlig unmöglich. Und darum feiern wir ihn auch heute am Pfingsten. Der uns dann aber weiter begleitet, denn das Leben mit ihm hat ja dann erst ab einem gewissen Punkt begonnen, der uns dann weiterführt in alle Wahrheit, der uns langsam Schritt für Schritt die Wahrheit des Reiches Gottes entfaltet in unserem Leben, der uns auf diesem Weg immer wieder anstupst, manchmal auch zur Umkehr leitet, der uns korrigiert, der uns unsere Schuld bewusst macht und der sie uns auch vergibt. Der uns individuell begleitet, aber eben viel mehr, der das auch kollektiv tut, der auch Gemeinschaft stiftet unter uns Christen hier im Christustreff in einer Gemeinde, aber auch weltweit unter den Christen. Welch Macht, welche Aufgabe. Und um dieses Thema der Einheit im Geist soll es heute gehen. Wir haben daraus eine Passage wieder aus unserer Reihe, aus dem Epheserbrief, und Tine ist so nett und liest uns den Text vor.
Epheser 4, 1 bis 16. Deshalb ermutige ich euch, ich, der ich ein Gefangener bin für Jesus, den Herrn, dass ihr euer Leben so führt, dass es der Berufung entspricht, die Gott euch gegeben hat. Das bedeutet, dass ihr euch ganz von Demut und Milde prägen lasst, gepaart mit Großherzigkeit, und dass ihr euch gegenseitig in echter Liebe annehmt. Und auch, dass ihr euch intensiv dafür einsetzt, dass ihr die Einheit bewahrt, die der Geist Gottes uns gibt, durch das Band des Friedens, das alles zusammenhält. Es ist ja so, ein einziger Körper und ein einziger Gottesgeist. Ja, genauso seid ihr berufen zu einer einzigen Hoffnung, die ihnen Grund in eurer Berufung hat. Ein einziger Herr, ein einziger Glaube, eine einzige Taufe, ein einziger Gott und Vater von allen, der über allen, durch alle und in allen ist. Ja, jedem Einzelnen von uns wurde das Geschenk der Gnade Gottes gegeben, so wie sie uns nach dem Maß der Gabe des Messias gilt. Deshalb heißt es in Gottes Buch, als er in die Höhe hinaufgestiegen ist, hat er die Gefangenschaft selbst gefangen genommen und dafür den Menschen Geschenke gegeben. Was bedeutet denn die Aussage, er ist hinaufgestiegen? Doch auch das, dass er in die tiefsten Bereiche der Erde hinabgestiegen ist. Der, der hinuntergestiegen ist, ist derselbe wie der, der auch hinaufgestiegen ist, hoch über alle Himmelswelten, so dass er das Weltall ganz und gar erfüllt. Er selbst hat die einen als seine bevollmächtigten Botschafter eingesetzt, andere als Propheten, wieder andere als Verkündiger der guten Nachricht und noch andere als Hirten und Lehrer. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen, die zu Gott gehören, fähig zu machen, ihre Aufgabe für Gott wahrzunehmen, so dass der Körper des Messias aufgebaut wird. So kann es dann auch gelingen, dass wir alle zu einer echten Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen und, im Bild gesprochen, zu einem erwachsenen Menschen werden. So können wir in vollem Ausmaß reif werden, so wie der Messias in allem vollendet ist. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kleinkinder sein, die hin und her geweht werden von jedem einzelnen Windstoß, der eine neuartige Lehre hervorbringt, die doch letztlich nur auf bewusster Täuschung durch bestimmte Menschen fußt, die in ihrer Verschlagenheit geschickt ihren Irrtum verbreiten. Lasst uns in echter Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Von ihm her entsteht der gesamte Körper und wird zusammengefügt und durch jedes einzelne Gelenk miteinander verbunden, das ihn dabei unterstützt und das in dem Maß, wie jeder Einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Auf diese Weise bewirkt Jesus selbst das Wachstum seines Körpers und baut sich selbst auf, wobei die Liebe alles zusammenhält. Epheser 4, 1-16, das Buch.
Dankeschön. Ja, wir sehen schon, der Geist Gottes weht. Er hat schon die Tür zugemacht. Vielleicht möchte er uns hier in intimerer Atmosphäre etwas sagen durch die Predigt. Wir werden mal sehen. Der Text ist so reichhaltig, ja, wir können da gar nicht auf alle Aspekte eingehen. Und ich habe den wirklich mal durchgeforstet, gemäß der Überschrift, die wir uns auch in dem Predigtteam in der Vorbereitung gestellt haben, Einheit im Geist, und möchte auf drei Aspekte eingehen, die wir alle in unserem Text wiederfinden. Und habe dafür dann immer noch mal die zentralen Verse als Erinnerung euch aufgeschrieben. Mein erster Punkt heißt: zur Einheit berufen. In Epheser heißt es: deshalb ermutige ich euch, dass ihr euer Leben so führt, dass es der Berufung entspricht, die Gott euch gegeben hat. Und auch, dass ihr euch intensiv dafür einsetzt, dass ihr die Einheit bewahrt, die der Geist Gottes uns gibt, durch das Band des Friedens, der alles zusammenhält. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, in der Einleitung, Gottes Geist führt uns, handelt ja in und an uns schon, bevor wir überhaupt Gott kennen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo wir eben das Leben mit ihm beginnen. Und das ist wie so eine Art Reset-Knopf, wo wir einfach nochmal ganz neu anfangen, wo wir in eine ganz neue Gemeinschaft nochmal eintauchen, die auch vielleicht nach neuen, anderen Regeln funktioniert. Und der Aspekt Einheit, der gilt eben für diese Gemeinschaft und der ist eine Berufung, der ist nicht verhandelbar, sondern Gottes Geist schenkt uns erstmal diese Einheit. Die müssen wir jetzt auch nicht erringen. Wir müssen zwar etwas dafür tun, das werden wir noch im Lauf der Predigt zeigen, aber erstmal ist es eine Berufung, ist aber gleichzeitig auch ein Geschenk. Wenn wir in die Familie Gottes eintreten, dann treten wir hier auch in eine Gemeinschaft ein, die, wenn sie auf Jesus blickt, auch in Einheit miteinander verbunden ist. Und wir dürfen uns, und das sollen wir auch, das steht ja in dem Text, natürlich intensiv dafür einsetzen, diese Berufung auch zu bewahren, die auch wirklich warm zu halten, aktiv zu halten. Und wenn wir das tun, dann ruht darauf sehr viel Segen und sehr viel Dynamik. Und ich habe mir mal aus der Geschichte einfach drei Beispiele mitgebracht, die diesen Punkt nochmal veranschaulichen sollen, wo Leute sich wirklich in Einheit zusammengetan haben, die diesen Ruf, diese Berufung ausgelebt haben und wo daraus Großes geschehen ist. Als erstes natürlich, da müssen wir damit anfangen, an Pfingsten, die Jünger, das ist hier ein Gemälde der Pfingstpredigt des Petrus. Wenn wir uns erinnern, ich hatte ja vor ein paar Wochen auch über den Thomas gepredigt, da hatte ich das ja auch als Beispiel, ne, wie die Jünger im Obergemach nach der Kreuzigung doch eher verwirrt und auch recht desillusioniert und frustriert alle zusammen waren. Und dann begegnet ihnen ja Jesus als der Auferstandene. Und was geschieht dann mit dieser Jüngerschar? Wie die auf einmal Einheit entwickeln, wie sie eine gemeinsame Berufung entwickeln, wie sie dann auch noch Wochen mit Jesus leben dürfen, instruiert werden dürfen und warten, dass eben der Heilige Geist ausgeschüttet wird, der ihnen dann diese Einheit nochmal schenkt. Und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wir können es in der Apostelgeschichte am Anfang an nachlesen, dann tritt dieser Petrus, der früher schon auch seine Kanten und Ecken hatte, die hat er auch noch behalten, aber auch seine Zweifel, der tritt auf einmal mutig hier vor eine riesengroße Menschenmenge und hält eine fulminante Predigt, seine Pfingstpredigt, Tausende kommen zum Glauben. Und die Jüngerschar tritt hier als starke Einheit auf. Das war ja nicht nur der Petrus, sondern auch alle anderen, die sich dann natürlich um diese Neubekehrten kümmern, die sie lehren, die sie in ihre Gemeinschaft einladen. Also wir sehen, die Jünger haben diesen Ruf zur Einheit angenommen und daraus hat sich dann recht rasch, gerade am Pfingsten, die junge Gemeinde entwickelt. Wir haben aber auch in der Kirchengeschichte natürlich viele andere Beispiele. Ich habe John Wilberforce, der im ausklingenden 18., beginnenden 19. Jahrhundert gelebt hatte in England und den es ein Gräuel fand, dass es damals noch die Sklavenhaltung gab. Und der hat sich auch mit einer Kleingruppe Gleichgesinnter, die wurden so im Volksmund die Clapham-Sekte genannt, eine Gemeinschaft, die in der Nähe von London eben in einem Ort sich getroffen haben. Und die auch diesen Ruf zur Einheit verspürt haben. Und die als Einheit aufgetreten sind mit einem ziemlich passionierten Ziel, würde ich mal sagen. Die haben das so in ihren eigenen Worten genannt, dass sie die unhaltbaren moralischen Zustände in ihrem Land ändern wollten. Wow, was für eine Vision, oder? Gleich für ein ganzes Land. Und wir wissen es aus der Geschichte, 30, 35 Jahre später war das tatsächlich geschehen. Nicht nur die Sklaverei war abgeschafft, sondern in diesem Zuge hatte sich auch die Haltung eines ganzen Landes zu fundamentalen Fragen, gerade zu Menschenrechtsfragen, massiv geändert. Durch diesen kleinen Trupp von paar natürlich gut vernetzten Leuten, die diesen Ruf zur Einheit wahrgenommen und gelebt haben. Und noch als letztes ein Beispiel aus unserer jüngeren Geschichte, das hier sieht man Bonhoeffer in der zweiten Reihe an der linken Seite mit seinem Predigerseminar in Finkenwalde. Er hat auch diesen Ruf zur Einheit gespürt und auch gelebt, hat in der NS-Zeit Menschen um sich versammelt, um die zu stärken, um hier einen Stoßtrupp auszubilden, der die bekennende Kirche, den Banner der bekennenden Kirche in der NS-Zeit einfach hochzuhalten. Er hat in der Zeit auch in mehr oder minder in einem Zug dieses Büchlein Gemeinsam Leben geschrieben, auch mittlerweile noch eines der Standardwerke für das gemeinschaftliche Leben. Und auch die haben diesen Ruf zur Einheit gefolgt und konnten dadurch doch gewisse Werte und einen gewissen geistlichen Widerstand gegen die dunklen Mächte im NS-Regime noch aufrechterhalten. Das sind Beispiele aus der Geschichte und ich denke, wir können aber jetzt natürlich auch den Bogen in die Gegenwart schlagen und uns selber fragen. Ne? Gerade wir leben heute wieder in ganz andere Gesellschaft, im anderen Kontext. Wir leben in einer extrem individualistischen Gesellschaft, wo eigentlich erstmal nur ich und mein eigener Lebenslauf zählen, meine Erfahrungen, meine Vorlieben. Und das geht erstmal nicht so mit Einheit unbedingt d'accord. Und ich möchte schon mir die Frage stellen und auch euch, ne, was spielt das für eine Rolle in eurem Leben? Spürt ihr diesen Ruf, auch wirklich Teil eines Größeren zu sein, diese Berufung, Einheit im Christustreff auch zu leben? Setzen wir uns dafür ein? Erhalten wir die Einheit, die uns Gott schenkt als Gemeinde, proaktiv? Oder sägen wir eher manchmal mit unserem Verhalten dran? Ich möchte, dass wir diese Frage wirklich auch mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken. Zur Einheit berufen. Mein zweiter Punkt, Einheit in aller Verschiedenheit. Verschiedenheit ist paradoxerweise gerade ein Kennzeichen gut funktionierender Einheit. Dazu lesen wir hier diese Verse nochmal. Er selbst hat die einen als seine bevollmächtigten Botschafter eingesetzt, andere als Propheten, wieder andere als Verkündiger der guten Nachricht und noch andere als Hirten und Lehrer. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen, die zu Gott gehören, fähig zu machen. Ihre Aufgabe für Gott wahrzunehmen, sodass der Körper des Messias aufgebaut wird. So kann es denn auch gelingen, dass wir alle zu einer echten Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen. Wenn wir über Einheit in aller Verschiedenheit reden, da wird häufig, wenn man so ein bisschen darüber liest, wird häufig so das Bild eines Symphonieorchesters bemüht. Die Jungs und Damen, die sind hier alle sauber aufgereiht. Das macht einen sehr geordneten Eindruck schon beim Draufgucken. Und dann spielen die natürlich alle verschiedene Instrumente und die haben auch verschiedene Partituren, werden aber durch den einen Dirigenten zusammengehalten und machen dann wunderbare Musik. Mir gefällt dieses Bild nicht. Und ich finde, ein anderes Bild drückt das viel besser aus. Einheit in aller Verschiedenheit. Das da. Und das ist jetzt hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich selber in einer Jazzband spiele. Nein, nein, wer das vermutet, liegt völlig falsch. Sondern ich denke mal, die Jungs hier, die treffen das einfach besser, schon von der Dynamik her. die machen natürlich Musik hoffentlich im Einklang, aber jeder kann das auf eine sehr individuelle Art und Weise machen. Was mir daran gefällt, die dürfen auch improvisieren, ja, das ist ja in der Klassik nur so bedingt erlaubt. Und vor allem, das ist noch das Schönere, die können einfach auch mal falsche Töne spielen. Im Jazz kann man immer behaupten, man hätte das gewollt, das ist total super. Und ein bisschen, naja, können wir das, denke ich, auch auf unsere Situation als Gemeinde übertragen, ja, weil das andere ist mir einfach zu stressig als Bild mit dem Symphonieorchester. Ich habe eher eine symphonisch geprägte Frau, die mehr aus der Klassik kommt, die hält mir das dann auch öfters mal vor Augen, aber insgesamt, denke ich, finden wir uns als Gemeinde vielleicht doch in dem mehr wieder, ne? Wir dürfen natürlich alle unserer Berufung, unserem individuellen Ruf folgen. Wir dürfen das ausprobieren. Wir dürfen da auch stolpern. Der Geist Gottes ist da, um uns zu korrigieren. Wir dürfen das auch gegenseitig tun. Da gehören auch mal Misstöne dazu. Aber trotzdem trägt es bei zu einem großen gemeinsamen Ganzen, das dann wiederum mit einem schönen Ton in die Welt hinaus schallt. Und darüber freue ich mich einfach. Und ich freue mich vor allem auch, dass ich auch wirklich sehe, dass das im Christustreff auch geschieht. Also das finde ich eine der stärksten Sachen hier im CT, dass wir immer wieder so viele verschiedene Menschen haben, die verschiedenste Arbeitsbereiche beginnen, die dazu ermutigt werden, die ihre Gaben einbringen können, dass wir da eine sehr, sehr flache Hierarchie haben, sehr wenig festhalten am Bestehenden. Dann geht eben ein Arbeitszweig auch mal wieder ein, aber etwas Neues entsteht. Und sagen wir mal so, diese Dynamik, die ich in diesem Bild hier sehe, die kann ich auch prinzipiell hier im Christustreff sehen. Und darüber freue ich mich total, weil ich war jetzt auch am Wochenende noch mal woanders unterwegs, habe mit jemandem über Gemeinde geredet und so. Und mich macht es immer traurig zu hören von vielen Gemeinden, wo dann Leiter oder Verantwortliche an Dingen festhalten, dass die so gemacht werden müssen, wie sie schon seit 20 Jahren gemacht wurden. Und wo eben sowas, so eine Dynamik unterdrückt wird. Aber lasst uns das auch bewahren, ja, und nicht als selbstverständlich hinnehmen. Auch so eine Haltung muss natürlich auch in den Umbrüchen, die wir vielleicht gerade jetzt auch erleben, gefördert werden. Ich habe ja nochmal einen Vers auch fett herausgehoben. Da geht es nämlich nochmal um die Leiter. Und viele unter uns sind ja auch Personen, die schon länger einen Weg des Glaubens gegangen sind, andere Leute anleiten, ermutigen. Und das ist einfach nochmal eine Erinnerung für uns, ne, dass bei dieser Einheit in aller Verschiedenheit die Aufgabe der Menschen in der Gemeinde ist, die leitende Funktion haben, wirklich andere fähig zu machen und in Szene zu setzen. Es geht nicht so sehr darum, sich da selber in den Vordergrund zu stellen, sondern wir wollen andere fähig machen, ihre Aufgabe für Gott wahrzunehmen, das, was sie gut können, wofür ihr Herz brennt, in die Gemeinde einzubringen und so ihren Ton in diese bunte Tonvielfalt der Verschiedenheit dazu beisteuern. Und ich möchte mich da auch selber immer wieder überprüfen, möchte das auch an euch als Frage mitgeben, tun wir das? Lasst uns echt immer wieder auch kreativ überlegen, wie wir andere Menschen fördern können. Tino und ich, wir machen das in den letzten Jahren aktuell viel über Mentoring. Ich habe selber zwei Mentees und dann mentorieren wir noch gemeinsam Ehepaar und sehen das als sehr bereichernd an, da auch längerfristig mal und intensiver in das Leben anderer Menschen zu investieren und dadurch hoffentlich eben auch zu der Einheit in aller Verschiedenheit beizutragen. Aber Einheit in aller Verschiedenheit hat noch einen anderen Aspekt und auf den möchte ich auch noch eingehen. Und der ist eben größer als wir selber und auch größer als unsere eigene Gemeinde. Ich leide ziemlich unter dieser weltweiten Zerrissenheit der christlichen Kirche und insgesamt auch gegenüber anderen Religionen. Wir haben ja heute früh auch über Islam geredet, dafür gebetet, ne? Da geben wir kein gutes Bild ab. Ich meine, auch die Muslime, die haben verschiedene Richtungen. Aber wir toppen das doch deutlich, ja, mit den Tausenden von verschiedenen Denominationen und Kirchen, die das Christentum parat hält. Und ich möchte einfach mal so den Gedanken weitergeben, dass vielleicht so wie Gott in einer Gemeinde verschiedene Gaben oder verschiedene Erkenntnisse verschiedenen Leuten gibt und alles gemeinsam ein großes Ganzes gibt, dass er das vielleicht auch mit der weltweiten Kirche tut. Ja, ich glaube, Gottes Wahrheit und Realität ist viel, viel, viel größer, als dass eine einzelne Gemeinde, auch wenn sie so spritzig und innovativ und verschiedenartig wie der CT ist, zum Ausdruck bringen kann. Wir bemühen uns ja da schon sehr darum und ich denke, wir vereinen auch viel unter einem Dach, ohne hier Wischiwaschi-Gleichmacherei zu betreiben. Das ist ja auch immer ein dünner Grat, auf dem man da entlangläuft. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott einfach weltweit gesehen den verschiedenen großen Glaubensrichtungen verschiedene Dinge kollektiv anvertraut hat, die ihm wichtig sind. Und es ist müßig, das gegeneinander auszuspielen und immer auf die Dinge zu achten, die dann nicht stimmen. Ja, da gibt's die radikalen Linken hier, die so Bücher schreiben, Justice Poor, Sojourners, Jim Wallace, ein linkes politisch gerichtetes Christsein. Der kann sicherlich vielleicht mit der Art, wie wir Worship machen oder wie wir Gottesdienste gestalten, vielleicht würde er das ganz anders machen, kann er nicht so viel damit anfangen. Dafür setzt er sich radikal für die Armen weltweit ein. Und so hat Gott auch anderen Denominationen. Der Pfingstbewegung hat eine ganz besondere Sensibilität für das Reden des Heiligen Geistes mitgegeben. Und die erleben das vielleicht in stärkerem Maße als andere Denominationen. Aber lasst uns doch bitte in dem anderen erstmal das Gute sehen und nicht nur immer die Dinge, die wir nicht verstehen, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Wer dazu ein bisschen mehr lesen will, dem kann ich sehr warm ans Herz legen von Richard Foster. Der hat ein sehr, sehr schönes Buch dazu geschrieben. Das heißt, viele Quellen hat der Strom, wo er einfach nochmal so den geschichtlichen Weg der großen Denominationen weltweit nachgeht und zeigt, wie sich das eigentlich auch gerade so in den letzten Tagen zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Und auch wir haben da unseren Platz im CT, aber wir repräsentieren hier nicht die ganze Wahrheit. Es gibt andere Gemeinden, die haben vielleicht andere Punkte besser verkörpert. Also diese Einheit in aller Verschiedenheit, die können wir auch weltweit sehen, in der weltweiten Christenheit. Und das bringt mich schon zu meinem letzten Punkt, Einheit üben. Dazu möchte ich am Anfang noch eine kleine Geschichte erzählen, die sich schon vor vielen Jahren ereignet hat. Ein Team von Christen im Nordsudan, die waren von Jugend mit einer Mission, haben dort eine Jüngerschaftsschule gemacht. Die haben sich getroffen, mehrere Wochen miteinander verbracht und haben aber gemerkt, so in der Dynamik, da hat es ziemlich geschwelt in dem Team und gekocht sogar. Woran lag das? Es waren zum einen Christen aus dem Südsudan, aber eben auch arabischstämmige Christen aus dem Norden, also Muslime, die Christen geworden waren. Und das war noch zu einer Zeit, als ich das Land, das war nämlich die Zeit, als wir dort gearbeitet haben, in einem erbitterten Bürgerkrieg miteinander befand. Und so waren jetzt Christen praktisch, wenn man so will, von beiden, jenseits beider Frontlinien, waren in einer Gemeinschaft zusammen. Die wollten eigentlich, wie das so in den Jüngerschaftsschulen üblich ist, sich geistlich eben auch ein bestimmtes Projekt vorbereiten, was sie dann auch nach außen tragen. Die wollten da evangelistische Arbeit machen im Nordsudan, aber haben gemerkt, Mensch, wir finden überhaupt nicht die Einheit. Die Südsudanesen konnten einfach innerlich nicht über diese Tatsache hinwegblicken, dass der Norden durch Bomben, durch Angriff ja auch in ihren eigenen Familien viele Menschen auch umgebracht hat. Und hier sind auf einmal Brüder und Schwestern von diesen Kriegsangreifern, die jetzt auch für sich proklamieren, Christ geworden zu sein. Und es gab einfach enorme Spannungen. Bis zu dem Punkt, als auf einmal einige dieser jungen nordsudanesischen Christen sich eine Schüssel genommen haben, Wasser eingekippt haben und ohne größere Kommentare angefangen haben, ihren Geschwistern die Füße zu waschen. Dieses starke Ritual hat diese Spannung gebrochen und Einheit in der Gruppe war hergestellt und sie konnten ihrem weiteren Weg folgen. Und dieses Beispiel möchte ich jetzt einfach noch in meinem letzten Punkt so ein bisschen aufgreifen und auch mit unserem Text in Verbindung bringen. Einheit üben, dazu nochmal einige Verse aus dem Epheserbrief. Das bedeutet, dass ihr euch ganz von Demut und Milde prägen lasst, gepaart mit Großherzigkeit und dass ihr euch gegenseitig in echter Liebe annehmt. Lasst uns in echter Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Wie können wir Einheit üben? Drei Aspekte aus diesem Text zum Ende der Predigt. Drei Wörter. Wahrheit finden wir in unserem Text. Lasst uns in echter Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen. Der Jörg Albrecht hat, weiß nicht, wer da war, vor, glaube ich, anderthalb, zwei Monaten eine sehr schöne Predigt dazu gehalten, zu der Frage, zu dem Sinieren des Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Und da war der Tenor, Wahrheit ist eben kein politisches Konstrukt, keine intellektuelle Idee, sondern es ist eine Person. Wenn sich die Gruppe hier von den Sudanesen darüber diskutiert hätte, was ist denn jetzt die Wahrheit zum Beispiel über den Krieg, welche Seite hat hier mehr Schuld, welche Seite hat mehr Recht, wären sie kein Deut weitergekommen. Aber sie haben die Wahrheitsfrage eben an einer Person festgemacht. Und für uns erfüllt sich eben dieser Wahrheitsbegriff in der Person Jesu Christi. Und sie ist an eine bestimmte Person, die in Zeit, in der Geschichte reell gelebt hat, festgemacht. Und wenn wir so Wahrheit betrachten, dann können wir auch Einheit erreichen, weil wir uns auf diese Person auch dann, wenn wir den Worship noch gemeinsam machen, immer wieder gemeinsam ausrichten als Gemeinde. Also Einheit üben heißt erstmal der Wahrheit folgen. Und das, diese Wahrheit sind eben nicht Gemeindedoktrine, irgendwelche Glaubensbekenntnisse, sondern es ist Jesus als Person. Das geht in der Regel nicht ohne Demut. Eine bestimmte Haltung, die uns die Wahrheit erschließt. Die Christen im Sudan, die haben sich eben in Demut gegenseitig die Füße gewaschen. Der eine Teil von ihnen hat eben angefangen zu sagen, ich stelle meine empfundene Wahrheit nicht über die eure, sondern ich nehme mich zurück. Ich erkenne an, dass auch mein Empfinden, mein Wissen, dass das alles nur Stückwerk ist und dass es wahrscheinlich viel mehr gibt, was ich nicht weiß. Und wenn wir diese Haltung haben, dann erschließt sich uns auch langsam die Wahrheit immer mehr. Demut und Milde, das finde ich so schön in dem Satz. Wie können wir uns von Demut und Milde prägen lassen? Können wir auch mal so vielleicht noch mit nach Hause nehmen zum Überlegen. Wie können uns diese Worte, diese Begriffe prägen? Das trägt auf jeden Fall dazu bei, wenn wir Einheit üben wollen. Und dann natürlich, last but not least, die Liebe. Ein viel benutztes Wort, sicherlich ein abgenutztes Wort, auch romantisiert, pauschalisiert, oberflächlich gemacht. Aber Liebe, wie sie hier gemeint ist, ist doch eine sehr radikale, aggressive Liebe. Eine Liebe, die alles kostet oder die alles kosten kann. In Johannes 13, Vers 34 heißt es, so liebt einander, sagt Jesus zu uns, wie ich euch geliebt habe. Das kommt einmal so schnell über die Lippen, aber wenn wir diese Liebe in Action wirklich begreifen wollen, dann müssen wir uns Jesus anschauen, immer wieder die Evangelien lesen und sehen, was diese Liebe ihn gekostet hat. Dass diese Liebe wirklich bis an die äußersten Grenzen gegangen ist. Und das ist auch eine Frage, die ich mir selber von dem Text natürlich mitnehme. Wie weit geht da meine eigene Liebe zu meinem Nächsten hier auch in der Gemeinde, im Christustreff drüber hinaus? Und davon ist es aber auch abhängig, wie stark ich dazu beitrage, dass wir hier Einheit wahren können. Ich möchte schließen nach diesen drei kurzen Punkten mit einem gemeinsamen Kanon, dass wir das jetzt nochmal üben. Ein alter Song, die Älteren unter uns kennen ihn vielleicht noch. Britta nickt, ich hoffe, ein paar kennen ihn noch. Und ich habe mir gedacht, lass uns das doch nochmal singen in zwei Gruppen. Und lass uns das gleichzeitig auch, wenn ihr jetzt euch nicht nur verkrampft auf den Text konzentriert, muss auch nochmal nehmen, ja, um unserem Einheit als Gemeinde Ausdruck zu verleihen und gleichzeitig auch nochmal zu überlegen, welchen Punkt in der Predigt, ein oder zwei Punkte, möchte ich denn für mich mitnehmen in die Woche, mir nochmal drüber Gedanken machen, nochmal etwas in mir gären lassen. Willst du das mit Gitarre mit anstimmen, Tim? Nee, okay, Clara. Also ich mach mal das eine vor mit dem Ruach. Mach mal hier die Gruppe bei mir, singt Ruach und ihr singt dann die andere Strophe. Ich mach's euch einmal vor. Das mit dem Ruach geht recht einfach. Das geht immer. Ruach, 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 Ruach. Jetzt wir. Sondern durch meinen Geist, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, er macht weiter, nicht durch Heer oder Kraft, sondern